Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und wie immer darf ich euch durch die heutige Folge begleiten. Und in dieser wollen wir gemeinsam über den Beruf des Schauspielers und des Regisseurs sprechen und diesen etwas besser kennenlernen. Wir wollen über die Herausforderungen der Corona-Pandemie für Kunst und Kultur sprechen und wir wollen darüber sprechen, welche Rolle denn Kunst und Kultur in der Gesellschaft hat und wie ein Theater sich gegen Sexismus und jegliche Form von Intoleranz einsetzen kann. Und das wollen wir tun mit einem unglaublich spannenden Gast, der mir gegenüber sitzt heute im Studio. Er ist Schauspieler, Sänger und Regisseur. Er hat in zahlreichen Theater- und TV-Produktionen mitgewirkt, ist dafür mehrfach prämiert worden und er ist seit 2020 der Intendant des Renaissance-Theaters in Berlin. Wir dürfen heute begrüßen Gundbert Warns. Hallo Gundbert.
Hallo, freue mich.
Wie geht's dir denn?
Oh, danke, gut. Das Wetter ist schön, es wird langsam wärmer. Ich bin ein Sommermensch. Ich genieße es, wenn es außen eigentlich genauso warm ist wie innen. Das finde ich herrlich.
Das kann ich total nachvollziehen. Mir geht das auch so. Ich habe jetzt das erste Wochenende an Pfingsten auf dem Balkon verbracht und wirklich die ganze Zeit draußen gesessen. Und es ist total auch nochmal eine andere Atmosphäre hier in Berlin. Ja. Und es macht irgendwie total Spaß Und alle sind irgendwie freudiger unterwegs. Deswegen kann ich das total nachfühlen. Gundbert, wir freuen uns total, dass du da bist. Und ich habe mich natürlich wirklich intensiv mit dir beschäftigt in meiner Recherche. Und ich würde gerne mit dir zu Beginn eine Zeitreise wagen. Und zwar in Anfang der 90er Jahre, als wir denken, sozusagen die Zeit der Wende, Modern Talking ist gerade ganz groß, die Mode, die jetzt vielleicht gerade aktuell ist, ist damals auch wieder aktuell, gerade bei den jungen Menschen. Und du bist schauspielerisch tätig, ich hatte das gesagt, du bist Schauspieler und hast in dieser Phase gemeinsam mit einem Kollegen ein Kabarett gegründet, und zwar die Bastarde, gemeinsam mit Heinz-Werner Krehlkamp. Und dazu habe ich tatsächlich eine sehr tolle Rezension gefunden vom 27.04.1990. Und ich mag dir mal ein ganz kleines Zitat vorlesen aus dieser Rezension. Und da wurde geschrieben in der Taz: Bastarde sind gemein und obszön, hinterhältig und vulgär, fies und niederträchtig. Kurz, sie sind alles, was das Leben schön macht. Gundbert, was macht denn gerade dein Leben vielleicht derzeit schön?
Das ist ja eine Überleitung. Nicht schlecht. Ach, mein Leben macht das Leben schön eigentlich. Ich glaube, wenn man sich einigermaßen gesund fühlt in dieser Zeit, ist das schon was wert. Das Zweite ist natürlich, ehrlich gesagt, erstmal meine Familie. Oder in dem Sinne, das Erste ist die Familie, die das Leben schön macht. Und dann kommt auch die Arbeit. Dann kommt das Theater und die tägliche Herausforderung, ja, etwas zu senden, von dem man glaubt, dass es wichtig ist.
Mhm. Lass uns nochmal zurückgehen auch zu dieser Rezension und vielleicht dieser Zeit Anfang der 90er Jahre. Was hast du dir denn vielleicht von dieser Zeit mitgenommen oder was ist auch geblieben? Ist beispielsweise so das Anarchische vielleicht auch geblieben in deiner Arbeit?
Definitiv. Definitiv. Man hat gelernt, dieses mit den Leuten, also ich habe kürzlich erst mit jemandem darüber gesprochen und gesagt, dieses Erlebnis von den Bastarden damals auf der Bühne mit den Zuschauern, die da dicht gedrängt in diesem Raum unter dem Dach an Tischen, man rauchte noch damals und trank Alkohol und so, da brannte manchmal die Luft, da war die Hölle los, weil wir natürlich auch wirklich, ehrlich gesagt, genau wie die Taz schreibt, wir haben da ziemlich hartes Zeug gemacht, das auch polarisiert hat. Also es gab auch weiß nicht, wir nicht Gegner in dem Sinne, aber Leute, die sagten, ey, ihr geht zu weit, das kann man nicht machen und so. Das aber auszuloten, war wahnsinnig spannend. Mhm. Wir hatten eine Diskussion, das war ja nun auch so um die Zeit der Wende, gab es eine Nummer Jesus, Stalin und Friedrich Nowotny, die im TZ sozusagen eine Gesprächsrunde bildeten. Und da wurde eben über: Macht man die Tür auf oder macht man sie zu? Und Jesus sagt natürlich immer, nein, die Tür macht hoch, das Tor macht weit, nee, umgekehrt. Und so: Lasset die Kindlein zu mir kommen und so. Der hat immer gepredigt, während Stalin das Gegenteil sagte und Nowotny versuchte zu vermitteln und so. Und zwischendurch sagte Jesus allerdings auch so Sätze wie: Ich glaube, ich müsste mir mal die Nägel machen lassen oder so. Oder ich hab's im Kreuz oder so, die klassischen blöden Karlauer. Und in dieser Mischung Das hat natürlich auch immer eine Reaktion hervorgerufen.
Klar, das schafft ja Reibung dann auch.
Ja, natürlich.
Ne? Das ist vielleicht ganz spannend, weil ist das nicht auch Aufgabe von Kunst und Kultur, genau diese Polarisierung oder diese Reibung zu schaffen? Und wenn du sagst Grenzen, wo sind denn da aber vielleicht die Grenzen, die ihr ausgelotet habt?
Das ist eine ganz spannende Frage. Damals waren wir radikaler. Mhm. Das war eine andere Zeit, mit heute tatsächlich nicht mehr vergleichbar.
Warum?
Weil heute eine andere Form von Sensibilität geschaffen wurde. Ich glaube, in dieser ganzen MeToo-Debatte, in der ganzen Machtmissbrauch-Debatte ist der Ernst eingekehrt. Mhm. Den haben wir damals schon auch gesehen, das würde ich schon auch denken. Aber wir sind da viel radikaler, viel frecher mit umgegangen. Und heute ist die Sensibilität größer. Ich merke das in den Diskussionen mit meinen Kindern auch, die mich da oft auch heute noch korrigieren. Meine Frau auch tatsächlich, die hat das vielleicht stärker als Frau, noch stärker, früher und schneller internalisiert so. Dass die in der Verbalisierung und in der Art des Umgangs ja sich einfach was verändert hat. Wir hatten zum Beispiel damals eine Nummer, die hieß Sag die Wahrheit. Drei gleichgekleidete Männer sagten alle drei den gleichen Text. Mein Name ist, Alfons Zimmermann, ich bin 32 Jahre alt und ich habe gestern um 24 Uhr im Park am Südstern oder so die Kellnerin Sonja vergewaltigt.
Oh, okay.
Und dann kam der Nächste und sagte den gleichen Text, der Dritte auch. Ja. Und dann war die große Frage ans Publikum, meine Damen und Herren, wer glauben Sie denn, ist jetzt der richtige Täter? Und wer das Richtige, ne, der kann dann eine Waschmaschine gewinnen oder so. Ja. Und dann wurde da, also nochmal durfte jeder nochmal seine Argumente vorbringen, warum er behauptet, er sei der Eigentliche. Und dann wurde eben Sonja das Mädchen reingerufen und die sollte dann sagen, wer von den drei, also das ging die ganze Zeit wie in einem Ratespiel, aber darunter lag eben diese Vergewaltigung. Und dann wurde eben Sonja auch gebeten, dann lassen Sie doch nochmal das den Moment an sich vorüberziehen und dann zog das Licht ein und dann schrie die und wehrte sich alleine, so wie in einem Albtraum. Und danach wurde abgestimmt. Das war natürlich von uns heftig, das ist mir schon klar. Das hat auch polarisiert, aber es hat auch die Diskussion unglaublich angefacht und angefeuert.
Ist das vielleicht auch, habt ihr bewusst diese Grenzen auch überschritten vielleicht, um auch genau Gesellschaft dahin zu weisen, wo vielleicht Problematiken sind?
Definitiv. Ja. Definitiv, das war der Grund. Natürlich, das war immer der Grund. Ich glaube tatsächlich Kunst, wie mein Freund Thomas Brasch gesagt hat, Kunst kommt von nicht anders können. Das heißt, wenn ich nichts sagen möchte, dann muss ich auch nichts sagen. Also dann muss ich auch nichts machen. Und ich glaube, dann geht man auch nicht zum Film, zum Theater oder macht eigentlich auch keine Musik. Oder ich mach's für mich selber. Das ist ja die alte Diskussion, ist das Bild, was zur Wand gedreht ist, Kunst oder nicht, ne, wenn es keiner rezipiert.
Ich würde gerne nochmal zu Rezensionen allgemein zurückkommen. Liest du denn Rezensionen von Stücken?
Ja, gute Frage. Tatsächlich ja und nein. Quer. Mhm. Quer ja, manchmal auch nicht. Tatsächlich vieles behalte ich überhaupt nicht. Es geht an mir auch vorbei. Das liegt ein bisschen daran, dass die Qualität der Rezension sich geändert hat. Also ich das Gefühl habe, immer weniger man erkennt denjenigen, der es geschrieben hat und warum er es geschrieben hat. Ob er eine Sehnsucht zum Theater oder zum Stoff, zur Problematik hat oder nicht, erkenne ich nicht mehr. Es gibt ein paar wenige, bei denen ist das noch so. Aber es gibt ganz viele, da hat man das Gefühl, die wurden von der Redaktion hingeschickt, die schreiben und dann sagte ja. Und dann kam der und sagte das. Also es ist so.
Das ist gar keine Verbindung dann mehr.
Nein, ist auch belanglos, ist auch nicht wirklich mehr polarisierend oder so. Ich erinnere mich noch früher, da gab es ja richtige Aufschreie, weil der Kritiker XY das und das gesagt hat und so. Also das finde ich heute nicht mehr. Tatsächlich.
In einem anderen Bereich spielen Rezensionen weiterhin ja durchaus auch eine Rolle. Die Qualität ist, glaube ich, auch hier sozusagen eine Frage, und zwar im Bereich der Literatur. Und das ist vielleicht auch die Überleitung zu unserer kleinen Tradition. Gunbert, du weißt das. Wir im Podcast haben ja die Tradition, dass Gäste ein Buch mitbringen, mit dem sie etwas verbinden. Und wir sind ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Ja, ehrlich gesagt, darüber habe ich lange nachgedacht, weil ich bin ein Vielleser. Ich lese wirklich täglich.
Hat das auch mit der Profession zu tun?
Das hat mit der Profession zu tun. Das hat aber auch mit der Leidenschaft zu tun, die ich fürs Lesen habe. Und auch damit zu tun, dass ich tatsächlich damit einschlafe und auch schon aufwache. Also ich bin, muss ich zu meiner Schande gestehen, mittlerweile Kindle-Leser, weil ich viel unterwegs bin und einfach das Schleppen der dicken Bücher mir dadurch ersparen konnte. Ja. Davon ab kann ich in jedem Flugzeug und überall lesen, ob es hell, dunkel ist oder was auch immer. Mein Buch, also ich sag, mein Lieblingsautor ist tatsächlich Cormac McCarthy, ein amerikanischer Autor, in den 30ern geboren. Also ich habe, glaube ich, alles von ihm gelesen, bis auf das Allerneueste, Der Passagier. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Das kenne ich noch nicht. Meine Lieblings ist seine Trilogie, die heißt die Border-Trilogie. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. All die schönen Pferde heißt es. Land der Fremden, glaube ich, und Grenzgänger. Border-Trilogie. Das ist grandios. Spielt, ich sag mal so, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, aber dort an der Grenze, hat also mit Krieg im Grunde genommen nur peripher zu tun. Spielt an der Grenze zu Mexiko und geht auch ständig in diesen beiden Kulturen hin und her zwischen Texas, New Mexico und Mexiko und ist wahnsinnig aufregend, weil er diese Zeit beschreibt zwischen den Kulturen, die Mexikaner, die Amerikaner mit europäischen Wurzeln, die damals, sagte man noch, Indianer, also die da gemeinsam versuchen, miteinander klarzukommen. Und McCarthy schafft es, in diese Stimmung, in diese aufregenden, spannenden Momente immer etwas Philosophisches mit hineinzubringen. Und das macht es besonders groß. Also das ist echte Literatur. Ein Großmeister seines Fachs.
Also wirklich ein toller Tipp und vielleicht ja auch wirklich auch heute, wo wir über USA, Mexiko, Grenze sprechen, ja wirklich auch ein hochaktuelles Thema.
Absolut.
Und damit, glaube ich, wirklich eine große Empfehlung. Ich höre mit offenen Ohren zu und freue mich total drauf und werde das auf jeden Fall auf meine Wunschliste setzen. Und ihr, liebe Zuhörer, dürft das wieder unter unseren Highlights nachschauen. Dort werden wir euch auf Instagram wieder das Buch, die Border oder die Bücher, der in dem Fall die Border-Trilogie verlinken. Dort werdet ihr sie finden und könnt damit dann Gundberts Tipp sozusagen nachschauen. Und ich glaube, wirklich eine große Empfehlung von einem großen Literaten, diese Trilogie. Toll. Wir haben schon, glaube ich, jetzt in sozusagen den ersten paar Minuten gemerkt, du hast eine große Passion für Schauspielerei, für Theater, für Kabarett. Wann hast du denn gemerkt, dass du diese Passion hast? Wann wurde dir vielleicht als Kind, als Jugendlicher deutlich, ich möchte in diese Richtung gehen?
Gute Frage. Ich glaube, der Quatschmacher und so bin ich natürlich schon immer gewesen. Das ist ja auch sowas, wenn man laut ist. Ich war immer der Kleinste. Im Gegensatz zu heute bin ich das jetzt nicht mehr, weil ich dann so in der Pubertät relativ spät, aber doch gewachsen bin. Ich war sehr sportlich. Ich habe im Grunde genommen 7 Stunden oder 9 Stunden am Tag Fußball oder Handball gespielt. Das war so von der eigentlich hatte man das Trikot während der Schulzeit schon drunter, um selbst in den Pausen und das Gymnasium, wo ich war, wir hatten eben einen richtigen Fußballplatz mit Rasen. Da hat man sich eigentlich die gesamte Jugend, die Kindheit aufgehalten. So. Das Spielen kam. Ich war dann, das war im Ruhrgebiet so, gab es die evangelische Schülerarbeit. Mhm. Das heißt, von der Kirche finanziert, fuhr man am Wochenende einmal im Monat zu Tagungen. Und da waren, ich sag mal, die Tagungsleiter, das waren alles Studenten, junge Frauen und Männer, geleitet wurde das Ganze, das war in der Nähe von Hagen, Berchum hieß das, wurde vom Pfarrer geleitet, der war aber definitiv ein sehr progressiver Pfarrer und hatte auch schulterlanges Haar, und so wie das halt damals so in den 70ern war. Wir fuhren dahin und diskutierten über Emanzipation, wir diskutierten über Kapitalismus und über Erziehungsfragen, über anti-autoritäre Erziehung, was auch immer. Und allmonatlich nahm man sich ein Thema vor, bereitete sich darauf vor, las sogar dazu und hat ein Wochenende diskutiert. Ich glaube, ich bin so mit 12, 13 da das erste Mal hin und bin da relativ lang beigeblieben, da regelmäßig hinzufahren, weil man natürlich auch die Mädchen kennenlernte. Die waren auch laissez-faire im Umgang mit uns. Das heißt, also es wurde auch, und ich rede jetzt wirklich so von Anfang der 70er, die Schlafräume waren nicht getrennt, wirklich, und auch die Duschräume nicht und so. Man durfte heimlich rauchen und keiner sagte was und wurde auch das ein oder andere Bier schon getrunken und so. Also es war einfach alles in allem wahnsinnig aufregend. Ja. Und gleichzeitig auch eine politische Bildung.
Ja, definitiv. Klar. Gerade dieser Austauschraum, ne?
Und da fing auch dieses Theaterspiel ein bisschen an. Weil wir dann zum Thema XY auch versuchten, Formen zu finden, darüber zu sprechen. Und Theater war immer auch ein Mittel. Also hat man sich einen kleinen Sketch ausgedacht oder ein kleines Stück geschrieben an so einem Wochenende und dann auch vorgeführt den anderen. Zudem war ich mit 15 in einer Band. Das heißt, wir machten Musik, schrieben unsere eigenen Songs, waren eben alle so 15, 16 Jahre alt, hatten alle Haare bis zur Brust und traten da im Ruhrgebiet auf. Wir hatten einen Geiger, der eben wirklich ein großartiger Geiger war, der so im Jugendmusikorchester spielte und wirklich später auch professionell dann im Orchester in Düsseldorf war, sein Leben lang. Wir mit drei akustischen Gitarren und dieser Geige, ab und zu haben wir noch einen E-Bass dazu gespielt. Wir schrieben auf Englisch unsere Lieder, die auch sehr politisch waren, Antikriegslieder. Wir beschäftigten uns mit Chile damals, also mit dem
Pinochet.
Genau, der Revolution und so. Das war wahnsinnig aufregend. Wir spielten dann so in den Clubs in unserer Gegend, hatten Chancen auch mit großen irischen Fury Brothers, Sands Family und so, gab es manchmal so Konzerte, da haben sie uns als so die Lokalmatadoren eingekauft und die anderen als die eher überregionalen, internationalen Acts. Das war wahnsinnig aufregend. Und dann kam was Verblüffendes. Wir wurden eingeladen in die Kasernen der Alliierten. Die Amerikaner, vor allem die Engländer, die Schotten, die Iren, die fanden das komplett aufregend, dass da deutsche Jugendliche, dass wir lange Haare hatten, hat die überhaupt nicht gestört und so, dass die auf Englisch ihre eigenen Songs spielten. Und die luden uns ein, wir wurden dann also in das sogenannte Offizierscasino eingeladen. Da war dann eben tatsächlich nur Frauen, Männer, zum Teil auch Kinder von den ganzen Armeeangehörigen. Die saßen da, in den vorderen Reihen saßen dicke Sessel, standen dicke Sessel, da saßen die Offiziere. Und ich sag mal so, bis zum Schütze Arsch nach hinten wurden die Stühle immer härter.
Ja, 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 ja.
Aber wir haben das genossen, weil das eine Wahnsinnsstimmung war.
Ja.
Die konnten im Grunde genommen nach dem ersten Refrain mitsingen, was sie auch getan haben. Die haben uns gefeiert, als wenn wir Popstars gewesen wären. Also das war verrückt. Und backstage hat man dann diese verrückten Engländer, Iren, Schotten und sowas kennengelernt, die da irre viel getrunken haben und sich über uns lustig gemacht haben und aber uns auch gemocht haben und so. Also es war eine dolle Zeit.
Mhm.
Verrückt, verrückte Zeit.
Du bist dann später sozusagen auf die Schauspielschule gegangen in Hannover und hast dort dann sozusagen wirklich dieses Handwerk Schauspiel gelernt. Was war das für eine Erfahrung? Was hast du daraus mitgenommen und wie prägt dich vielleicht diese Zeit auch?
Ja, sehr, 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 sehr. Aus diesem ganzen, ich sag mal, privaten, schulischen Umfeld und Theater-AGs und solchen Sachen kam die Idee eines Freundes von mir, mit dem ich auch in der Band spielte und sagte, sollen wir nicht mal eine Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule machen?
Einfach so.
Okay, einfach so, ja. Also, meine Mutter kannte auch eine Schauspielerin in Bochum und die sagte, na ja, wenn die Jungs wollen, dann sollen sie ruhig mal zu mir kommen. Und dann wurde so ein bisschen mit ihrer Hilfe an Vorsprechrollen rumgebastelt und so. Dann fuhren wir zusammen nach Hannover. Auch damals schon gab es, weiß nicht, 150 oder so, heute sind es 500, 700, 800 Bewerber für diese Studienplätze. Es gab auch nur 10. Und der Zufall, das Schicksal, wie auch immer, wollte es so, dass wir beide genommen wurden.
Beide? Ja,
wir sind beide genommen worden, haben diese 4 oder 5 Tage, die die Prüfung dauerte, überstanden und waren plötzlich an der Schauspielschule. Und das war natürlich wahnsinnig aufregend. Ich habe keine einzige Abiturfeier mitgemacht, weil ich sozusagen vom letzten Tag Abitur direkt ins Auto stieg, um nach Hannover zur Aufnahmeprüfung zu fahren, wurde genommen. Ich habe mein Zeugnis nie abgeholt, das haben meine Eltern irgendwann für mich gemacht und so, weil ich direkt auf der Schauspielschule war.
Das hieß aber auch, du warst all in dann sofort in dem Moment.
Sofort, voll. Und dann war ich, glaube ich, im 3. Semester und las am schwarzen Brett, in Hildesheim werden die Räuber inszeniert und Hildesheim sucht Schauspielschüler oder junge Schauspieler für diverse Räuber in Schillers Räubern. Und ein anderer Kommilitone von mir und ich, wir sagten, los, das machen wir, da gehen wir hin. Sind heimlich dahin gefahren, haben da vorgesprochen und wurden engagiert, mussten uns dann an der Schauspielschule sozusagen reumütig melden und sagen, wir haben da was gemacht, was wir eigentlich nicht dürfen, weil theoretisch ist, glaube ich, erst überhaupt eine Erlaubnis dafür zu kriegen nach dem 4. oder 5. Semester. Ich weiß nicht, wir waren ja wirklich Frischlinge. Ja, ja. Es wurde uns aber gestattet und ich weiß noch, wie ich dann in Hildesheim auf dieser Bühne lag als Räuber Grimm am Ufer der Donau, eine Szene, eine Schalmei spielte im Hintergrund und ich guckte so in den Bühnenhimmel, in die Rasterdecke oben. Erinnere wirklich das als den Moment, wo ich dachte, jetzt wirst du Schauspieler. Du bist plötzlich, das wird dein Beruf.
Also, weil genau das wäre meine Frage gewesen, sozusagen diesen einen Moment, wo man gemerkt hat, ist das jetzt sozusagen der Durchbruch, schaffe ich es wirklich? Hast du weiter Zweifel dann auch daran gehabt oder war klar, okay, jetzt ist es wirklich, das ist es?
Ich glaube, dass ich in vielen Punkten relativ angstfrei bin. Dank meiner Eltern, glaube ich, die mir immer Zuversicht mitgegeben haben und ein gutes Selbstvertrauen, ob man es geschafft hat oder so. Ich weiß nicht, so das Ende der Fahnenstange ist schwer zu empfinden. Hm. Ja, in gewisser Weise für den Moment definitiv. Für den Moment hatte ich etwas geschafft, was die anderen nicht geschafft hatten. Ich war nämlich am Theater, obwohl ich erst im 3. Semester war. Ich habe da eine kleine Rolle gespielt, aber ich fand es wahnsinnig aufregend und fand es toll. Und der Moment, den kann mir natürlich keiner nehmen, dieses Gefühl zu sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich dein Beruf oder das wird es. Waren ja noch ein paar Jahre vor mir Studium.
Daraus folgten dann zahlreiche Rollen an verschiedenen Theatern, im TV und wir spulen mal so ein bisschen vor und ich greife mal dieses Stichwort angstfrei vielleicht auf und wir kommen mal in das Jahr 2020, nachdem du, wie gesagt, verschiedene Erfolge gefeiert hast. Du warst dann Teil des offenen Ensembles des Renaissance-Theaters und bist dann zum Intendant geworden am Renaissance-Theater. War das immer dein Wunsch, in diese Richtung zu gehen, zu sagen, ich möchte auch mein Haus leiten? Oder ist das etwas, wo du gesagt hast, das hat auch mich vielleicht überrascht? Oder wie hast du die Nachricht vielleicht auch empfangen?
Das war definitiv nie mein Wunsch. Mhm. Was ich immer wollte, was wir über Jahre auch geschafft haben, ist in einer Truppe von Gleichgesinnten mich weiterzuentwickeln, zu arbeiten. Da waren die Bastarde, waren ein Teil am Schillertheater. Ich war dann zwischendurch noch an der Freien Volksbühne mit Hans Neuenfels. Das war auch eine sehr, ich sag mal, einschneidende Zeit. Und dann rief mich Katharina Thalbach an und sagte, willst du nicht bei mir? Ich mache meine erste Inszenierung. Das war Macbeth von William Shakespeare, willst du nicht spielen? Und ich glaube, ich habe 4-mal ihr gesagt, nein, ich bin ja im Vertrag bei Neuenfels, ich kann nicht und so. Dann habe ich mich mit Neuenfels überworfen. Okay. Und dann fragte sie mich tatsächlich das 5. Mal. Und weil sie immer noch niemanden, und dann habe ich gesagt, ich komme. Und so begann eine ja, man kann fast sagen, jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen Katharina Thalbach und mir, die sich in etlichen Produktionen auch an den verschiedensten Häusern über Hamburg, Thalia, wir waren in Frankreich, in Paris am Théâtre de Chaillot, Nationaltheater, in Berlin natürlich. Sie hat dann, als ich am Renaissance war, auch bei mir gespielt, schon mehrmals und so. Also das ist auch eine Geschichte, die noch lange nicht vorbei ist. So. Uns die Kräfte nicht verlassen.
Ja, toll, toll, toll.
Regie führen hatte ich schon immer mal im Kopf. Das definitiv. Aber ein Haus zu leiten eigentlich nicht. Das stand auch eigentlich nie zur Debatte. Und als ich gefragt wurde, musste ich tatsächlich schlucken und darüber nachdenken. Bin heute trotz aller Widrigkeiten durch die Pest und Cholera und was wir jetzt alles so erlebt haben in den letzten Jahren. Dennoch froh, weil ich es wahnsinnig aufregend finde, über Inhalte nachzudenken und die Diskussion auch zu führen und mich auch auf die Diskussion einzulassen, warum Theater, warum machen wir das? Und wenn du immer nur derjenige bist, der angerufen wird, würdest du da mit dabei sein? Stellt man sich die Fragen auch selbstverständlich. Aber jetzt bin ich noch einen Schritt weiter vorne in der Idee-Entwicklungskette oder so.
Das heißt ja, du musst im Prinzip eine Art Metablick ja auch entwickeln für was passt ins Programm, was passt irgendwie auch zusammen, was wollen wir vielleicht auch für Stücke haben, welche Form von Stücken wollen wir haben, was ist dir da wichtig?
Also ich versuche, wir haben so mal versucht zu entwickeln, auf welchen Füßen das Renaissance-Theater stehen soll und ich versuche das immer zu definieren, dass ich sage, es gibt vier Standbeine, aus denen sich unser Programm sukzessive, manchmal auch etwas verschoben zusammensetzen wird oder auch schon zusammensetzt. Das eine ist sozusagen der Tradition des Hauses geschuldet, Erstaufführungen, das heißt zeitgenössische Autoren zu spielen, Uraufführungen oder eben aktuelle heutige Produktion zu machen. Das zweite Standbein ist musikalisch. Das liegt an meiner Affinität zu Musik, aber weil ich auch der Meinung bin, Musik ist etwas, was direkt ins Herz geht. Also nochmal ein anderes Sinnesorgan als nur das Ohr, den Kopf, so.
So eine universelle Sprache, ne? So eine emotionale, so. Ja.
Definitiv. Das dritte Thema ist dem Namen des Hauses entlehnt. Das ist die Renaissance. Ich also mir, und das ist auch relativ neu für das Haus, nicht völlig, weil es hat es auch schon gegeben, aber versuche Stoffe aus der Renaissance, also ich sag mal Shakespeare, Zeitgenossen, Commedia dell'arte, aber auch Franzosen, was auch immer, da lesen wir wahnsinnig viel und arbeiten viel, haben viel überlegt. Und das vierte Thema ist Berlin. Also nicht nur, weil das unser Standpunkt ist oder Standort ist, sondern weil Berlin einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Zentrum ist für Kultur. Ich war ja in Berlin auch schon, als die Mauer noch stand. Das heißt, ich kenne das alte West-Berlin auch, habe das auch sehr geliebt, weil da was subkulturell und in der Luft lag, das war schon auch einzigartig. Das ist schon auch mit ein Grund, warum sowas wie die Bastarde geboren wurde, weil man eben auch gegen das Establishment und gegen Konformität und sowas ein Mittel in die Hand nehmen wollte. Mhm. Also die Leute auch aufrütteln und im Grunde genommen aufrütteln wollte.
Mhm. Du hattest das schon so ein bisschen angedeutet, dein Start als Intendant fiel in eine sehr herausfordernde Zeit und der war wahrscheinlich anders, als du dir den auch vorgestellt hast und gewünscht hast. Das bedeutet, du bist im Prinzip gestartet mit auch dann dem ersten Lockdown rund um Corona. Es hieß, Kulturinstitute, Institutionen machten die Türen zu, wir waren alle zu Hause. Wie seid ihr damit umgegangen und wie bist du damit auch umgegangen, jetzt neu zu starten und gleich so eine Herausforderung auf einmal vor dir zu haben?
Ja, das war merkwürdig. Das war tatsächlich gut, nicht ganz neu, weil ich war im März noch auf Tournee gewesen, die dann abgebrochen werden musste, weil eben der Lockdown kam. Dann bin ich zurück nach Berlin und hatte dann eben noch ein paar Monate, hatte natürlich schon angefangen vorher, aber hatte dann eben auch ein paar Monate Zeit, mich dadurch, dass keine Vorstellungen waren, keine Tournee, nichts, auch nicht gedreht habe, mich wirklich darauf vorzubereiten, was können wir machen. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht oder hatte noch nicht diese Sicherheit, dass der Kultursenat uns derart wirklich zuarbeiten und unterstützen würde und helfen würde. Also auch im Grunde die Regierung und der Staat an sich.
Also würdest du sagen, das ist eine positive Unterstützung gewesen?
Ja, absolut. Mhm. Also in unserem Fall, ich kann das nicht für jeden sagen, natürlich, da gibt es auch unglaublich viele Verlierer und da gibt es auch wahnsinnig viele Probleme und Probleme, die uns über Jahre noch begleiten werden. Ich glaube, abgerechnet wird erst in mehreren Jahren und dann werden wir sehen, wo wir alle bleiben und wie das aussieht. In dem Moment, muss man sagen, hat uns die Politik wirklich geholfen und unterstützt. Also auch unser Lederer, da muss man wirklich mal eine Lanze brechen.
Kultursenator hier.
Ja, hat sich wahnsinnig ins Zeug geschmissen und probiert für die Theater, die Privattheater und so, sich einzusetzen, was auch funktioniert hat. Im ersten Moment war es für mich so, dass ich gedacht habe, ups, wie gehen wir damit um? Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich gedacht habe, ich muss mit etwas starten, was anders ist als das, was wir sonst an dem Haus oder andere an dem Haus gemacht haben. Nämlich mit einer Produktion, die möglichst unaufwendig ist, die trotzdem was von meinem Herzblut inne hat.
Ja, weil man will ja auch nicht irgendwas machen, was man nur einfach macht, nee, wahrscheinlich, ja.
Definitiv. Und ich habe verschiedene Kollegen, in dem Fall den Musiker Harry Ermer, den Schauspieler Martin Schneider, die Schauspielerin Noelle Häseling und den Schauspieler Moritz Winkelmeier angerufen, habe gesagt, seid ihr bereit für quasi ohne Geld? Weil ich kann euch noch nicht sagen, ob ich euch bezahlen kann. Also ich habe denen natürlich eine kleine Gage gezahlt, aber oder uns allen Fünfen, die war aber wirklich lächerlich. Also die, ich sag mal, wirklich ist noch nicht mal ein Viertel von dem gewesen, was normal ist. Würdet ihr bereit sein, dass wir gemeinsam einen Abend entwickeln? Ohne Garantie. Ja. Kriegte ich von allen ein definitives Ja. Wir setzen uns zusammen. Wir haben einen musikalisch-literarischen Abend entwickelt, der hieß Irgendwas ist immer. Der wurde aus allen Abteilungen gefeatured, indem die Requisite brachte ständig irgendwas an und sagte, guck mal hier, wir haben das gefunden, könnt ihr damit was anfangen? Ja, die Beleuchter haben gesagt, wir würden hier die großen Rampen aufstellen, da stellen wir die Scheinwerfer hin und so entstand peu à peu Bühnenbild. Die Kostümabteilung hat total zugearbeitet, die haben uns ständig irgendwelche Sachen gebracht, haben gesagt, wollt ihr damit, hier, guck mal, wir haben was Verrücktes gefunden, wollt ihr damit spielen? Meine Tochter Polly und ihre Freundin Dakota, die kamen dann für die letzte Zeit auch noch dazu und haben dann aus dem Fundus die schwarzen Anzüge, die wir trugen, umgearbeitet, geändert, bemalt und so. Also so entstand plötzlich Kostüm, Maske. Die Maske hat natürlich auch ständig irgendwelche Vorschläge gemacht. Eigentlich eine Produktion, wo das ganze Haus unabhängig der Departments miteinander gemeinsam eine Produktion herausgebracht hat, ein Stück entwickelt hat.
Und auch im Prinzip ja wieder so ein bisschen, da sind wir bei Die Bastard, ja auch dieses experimentelle, absolut, ausprobierende Miteinander, ne?
Da würde ich auch sagen, kam mir meine Erfahrung aus der Zeit zugute, sich sowas überhaupt zu trauen. Das Ganze lief dann unter dem Eindruck der Pandemie, des Lockdowns. Und es begann damit, dass wir aus dem Zuschauerraum auftraten. Es durften nur 140 Zuschauer rein, weil wir ja diese Sitzordnungen da hatten und nicht mehr reinlassen durften. Der eiserne Vorhang war runter und es begann eigentlich mit einem Entree, in dem wir uns respektive den Zuschauer fragten, wollt ihr eigentlich überhaupt, dass wir hier den Vorhang wieder aufmachen? Also seid ihr der Meinung, man braucht uns oder so? Also die berühmte Frage der Systemrelevanz, ja, im Grunde genommen und so. Klar, irgendwann machten wir dann den eisernen Vorhang hoch und als der hochkommt, sah der Zuschauer auf eine mit Spinnenweben komplett zugewachsene Bühne und in der Mitte saß ein verschimmelter Herr, der dann auf unsere Frage, wer er denn sei und was er mache, sagte, er sei Musiker und er säße hier seit letzten März und es schien ja so. Und dann begann die ganze Show und die war eben musikalisch von ich sag mal unseren Lieblingskomponisten Crosby, Stills, Nash und ging aber über Element of Crime. Verschiedene von den Schauspielern, Musikern haben ihre eigenen Songs mit eingebracht, die wir gemacht haben. Ging bis zu Fleetwood Mac und ich weiß nicht was. Also Franz Josef Degenhardt, spiel nicht mit den Spuddelkindern. So und war durchsetzt eben mit Literatur von Shakespeare bis Tucholsky.
Also eine Zeit, die mit großen Herausforderungen gerade strukturell, glaube ich, verbunden war, aber eben auch eine Zeit, die vielleicht auch Kräfte freigesetzt hat im Rahmen vom Theater, in Zusammenarbeit, in auch Ausprobieren. Und gleichzeitig, finde ich, hast du auch dann in dieser späteren Phase, in denen es mehr Lockerungen gab, finde ich, irgendwie einen schönen Satz gesagt. Und zwar hast du gesagt, wir nutzen jetzt die Spielzeiten, um die ZuschauerInnen wieder an das Theater zu gewöhnen. Hast du das Gefühl, euch ist das gelungen, sie wieder ans Theater zu gewöhnen?
Jein. Ja, die kommen definitiv.
Wer kommt da?
Das ist ein Teil des alten Publikums und es ist ein Teil neues Publikum. Man muss dazu, mein Credo oder ja die Theorie, die ich aufgestellt habe und glaube tatsächlich auch, dass sie sich bewahrheitet hat, ist, wir werden nicht da wieder anfangen, wo wir aufgehört haben. Das heißt, das Theater war vor der Pandemie, ich sag mal, angstfrei. Die Leute kamen und klar, wenn ihnen was nicht gefallen hat, sind sie nicht so gekommen, aber normalerweise war das Theater immer gut besucht. Punkt. Und die Hits waren immer ausverkauft. So. Nach der Pandemie ist das nicht mehr so. Du kannst die dollsten Rezensionen haben, du kannst die Leute toben, stehende Ovationen, Zugaben und ich weiß nicht, was werden gefordert und trotzdem ist das Theater nur halb voll. Das heißt, ich habe häufig schon nach Vorstellungen auch nochmal mich beim Publikum bedankt und habe gesagt, ich danke Ihnen, dass Sie sich getraut haben, wieder ins Theater zu gehen, weil ich glaube, dass, und das sage ich dann auch nicht nur für unser Theater, sondern ich sage, machen Sie das weiter und gehen Sie nicht nur ins Renaissance-Theater, sondern gehen Sie auch in die anderen Theater, weil die haben es auch nötig. Und ich glaube, wir alle haben es nötig, das wieder, weil es ist der letzte öffentliche Moment. Das ist der letzte Moment, wo das, was präsentiert wird, vom Zuschauer rezipiert wird, in der Minute, Sekunde, so einzigartig. Gestern war es anders, morgen wird es auch anders sein. Und den dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich daran glaube, dass das Theater überleben wird. Möglicherweise im Gegensatz zum Kino.
Mhm, traurigerweise. Warum?
Weil das Kino ist nicht dieser einzigartige Moment. Da bin ich, der als Zuschauer in meiner Befindlichkeit anders dem Film gegenüber heute als gestern oder morgen. Aber der Film ändert sich nicht. Theater ist, der Unterschied von Theater zu Film ist, im Theater kann man immer sagen, wärst du gestern gekommen, hättest du eine richtig gute Vorstellung gesehen.
Das ist wirklich diese Einzigartigkeit des Momentes, die da ja auch zählt. Vielleicht ist das meine subjektive Wahrnehmung, aber ich sehe schon auch noch eine andere Herausforderung rund ums Theater. Und zwar die Frage wirklich, und deswegen habe ich nachgefragt, nach dem Publikum. Wir arbeiten viel an Schulen, ich habe viel mit Jugendlichen zusammengearbeitet, gerade mit Jugendlichen, die eine Migrationsgeschichte haben, die eben wirklich unterschiedliche Lebensentwürfe haben, Lebensperspektiven haben, die ganz wenig Berührungspunkte mit Theater haben. Und das ist ja eine große Teil unserer Bevölkerung, die sich diesem Medium nicht so nahe fühlt. Müssten wir nicht als, oder müsstet ihr als Kunstschaffende da vielleicht einen Weg finden, auch neue, in Anführungszeichen, Zielgruppen zu erschließen und damit das Theater auch für diese Menschen interessant zu machen? Und die Frage damit verbunden auch, wie macht man das vielleicht?
Ja. Ja. Nee, definitiv. Ist gar keine Frage. Ich habe natürlich eine gewisse Affinität zu dieser Frage, da mein erstes Engagement in Berlin am Gripstheater war. Also ich komme natürlich so gesehen aus dieser Tradition des Kinder- und Jugendtheaters auch. Zumindest 3 Jahre lang habe ich da mit großer, großer Freude und wahnsinniger Begeisterung Theater erlebt, gespielt und auch erlebt. Denn nirgendwo anders, manchmal noch bei den Bastarden, aber eigentlich sonst nirgendwo anders hat man wirklich diesen Moment, dass du sagst, das, was du auf der Bühne verkörperst, sitzt direkt unten im Zuschauerraum. Ich weiß noch im Grips, ich spielte in meiner ersten Produktion Alles Plastik, da ging es um die Hausbesetzer und so spielte ich einen Punk. Und ich weiß noch, wie ich mit weichen Knien raus bin auf die Bühne, weil ich gesehen hatte, dass im Zuschauerraum, ich weiß nicht, 20 mit Irokesenschnitt und Bierflasche in der Hand Punk saßen, wo ich dachte, oh fuck, wenn die mich jetzt sehen, die machen mich doch fertig ohne Ende, weil ich habe ja nun eigentlich gar nichts mit denen gemein. Und dann war mein erster Song auch noch so eine Schnulze als kleines Kind, als es noch Maikäfer gab und so, dass ich dachte, ey, das geht gar nicht zusammen. Und dann spielten wir dieses Stück durch. Ich war wirklich schweißnass, hab mich da durchgekämpft, hab gesagt, nichts, was soll ich machen? Es hilft nichts, da muss man durch. Und am Schluss Applaus. Und dann kamen wir da so einzeln raus. Und ich weiß noch, wie ich mein Blick so beim Applaus in deren Richtung wanderte. Die klatschten nicht, Punker klatschen nicht, zumindest damals nicht, in den 80ern klatschte man nicht. Und dann kam so plötzlich von dreien, die vorne mit dem riesen Irokesen saßen, und die machten so Daumen hoch zu mir.
Schön.
Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, da ist was. Man erreicht was. Also Schauspiel auch plötzlich sowas Reales bekam.
Also weil das ist auch eine Erfahrung, die wir ja im Kleinen machen. Und zwar auch im Rahmen von politischer Bildung oder antisemitismuskritischer Bildungsarbeit arbeiten wir ja auch mit Jugendlichen mit Rollenspielen. Und es gibt auch ganz tolle Projekte, die das machen, ACT e.V. etc., die das eben noch viel stärker machen. Aber gerade dieses auch ausprobieren, dieses auch sozusagen sich in eine andere Rolle versetzen, macht Jugendlichen unglaublich viel Spaß und bewegt auch, weil es auch nochmal so eine andere Form von Interaktion ist und ich kann auch mal aus meiner Perspektive raus in eine neue Perspektive rein. Gleichzeitig, und das ist schon auch das, was Jugendliche uns manchmal rückmelden ist, und vielleicht ist das auch nochmal eine Frage an dich, ist, wir sehen aber so wenig Menschen, die so aussehen wie wir, die so sind wie wir, dann auf den Bühnen. Also haben wir da auch vielleicht ein Problem von Repräsentanz hinsichtlich von SchauspielerInnen im Sinne von Vielfalt, die aber auch vielleicht Leute anziehen würde?
Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, es hat ja, das Gorki-Theater hat ja zum Beispiel begonnen damit, das viel stärker zu machen. In den ganzen Film- und Fernsehproduktionen sieht man das mittlerweile immer mehr. Und im Nachwuchs, also wenn man die Schauspielschulen anguckt und so, ist das angekommen. Wenn ich die Klassen meiner Kinder, die sind jetzt auch schon alle aus der Schule raus, aber sehe, war das natürlich schon was komplett anderes. Da ist überhaupt nicht mehr die Frage. Also die Freunde meiner Kinder haben alle Formen von Hautfarben gehabt und haben es immer noch und sind und gehen bei uns ein und aus und so. Also für uns hat sich da komplett was verändert. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin ja Pastorensohn. Das heißt, mein Vater ging in den 60er Jahren, ich war gerade geboren, oder ich war, glaube ich, 2, 3 Jahre alt, vom Ruhrgebiet an den Rand des Ruhrgebietes in eine Kleinstadt, die Soest oder heißt Soest, übernahm dort seine erste Gemeinde. Und die hatten so eine Patenschaft nach Afrika mit Ghana, und es kamen eben Theologiestudenten aus Afrika, die ja dann irgendwie von der Gemeinde patenmäßig übernommen wurden, so. Und da kam eben ein ghanaischer Theologiestudent, vielleicht schon ein Vikar, das weiß ich nicht, und der zog dann gleich bei uns ein. Der wurde der Patenonkel meines Bruders, also wir lernten Lieder, Kinderlieder von dem und so. Das heißt, es war für mich völlig normal. Der später heiratete, der kam dann mit Frau und später Kindern zu Besuch und so. Das ist eine ganz jahrelange, ganz enge Freundschaft gewesen. Das heißt, auch in dieser Zeit, wo manche Nachbarn noch die Türen zugeschlagen haben, wenn ein schwarzer Mann vorbeiging, war für uns das völlig normal und außer Frage. Heute ist es normal in meiner Generation, also klar, ich habe ja erzählt, dass wir bei den Bastarden hatten wir auch John Yamoa, später Adis Hatzimenic, dabei türkische Kollegen, Yalçın Güzelç und so. Das ist längst auch bei uns angekommen, aber natürlich noch nicht in der Quantität, definitiv.
Was muss man dafür tun, dass es aber vielleicht in der Quantität dann wirklich Realität wird?
Och, jetzt muss man gar nichts mehr tun, man muss einfach nur akzeptieren. Mhm. Man muss einfach nur sehen, dass bestimmte Fragen so, ich muss ganz witziger Aspekt, der da reinkommt. Wir hatten, ich habe als eine meiner Produktionen am Renaissance-Theater König Lear gemacht, in der neuen Übersetzung und Nachdichtung von Thomas Melle. Und bei König Lear gibt es ja die beiden, gibt es Gloucester und die beiden Söhne, der eine ist sozusagen der Eheliche, der andere ist der Bastard. Der auch immer der Bastard gesagt. Und lange Zeit hatte ich mit einem asiatischen Kollegen gesprochen und verhandelt, ob er diese Rolle des Edmund spielen wollte. Das hat dann aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Dann hat das der wunderbare Matthias Mosbach gemacht, was also auch, wie sagt man, ein Geschenk, ja. Ein Geschenk ist, weil der ist ein grandioser Schauspieler und macht das vor allem auch ganz, ganz großartig. Ich habe im Nachhinein gedacht, was wäre das plötzlich in diesem Sammelsurium, wobei es Männer gibt, die Frauen spielen und so, das ist schon alles auch sehr vogelwild da gewesen, wenn der gerade asiatischer Herkunft plötzlich den ganzen Abend als der Bastard angeschrien werden. Und plötzlich habe ich gedacht, das kann auch nochmal wieder einen neuen Problemort generieren, sozusagen.
Ja, und da sind wir ja aber wieder beim Anfang und dieser Frage nach der Sensibilität, hat sich in Gesellschaft was verändert? Wie denken wir aber auch? Ne? Möglicherweise wäre früher diese Frage gar nicht so präsent gewesen, während wir jetzt die ganz anders reflektieren, natürlich in 2022. Du hast vorhin mir noch ein Stichwort geliefert und darauf will ich zum Abschluss gerne schon nochmal eingehen, ist die Frage der Systemrelevanz von Kunst und Kultur. Wir erleben in unserer Gesellschaft große Herausforderungen. Wir haben das Thema Corona geschnitten, wir haben aber auch andere Herausforderungen. Das heißt, die Polarisierung in unserer Gesellschaft. Gestern ist gerade der neue Verfassungsschutzbericht rausgekommen, der eben rechte Bedrohung als die Gefahr unserer Demokratie eben bezeichnet. Und du hast mal gesagt, Kultur macht uns widerständig und Kultur hilft uns eben, uns weiterzuentwickeln gegen Sexismus und Intoleranz. Und dieses Thema Sexismus und Intoleranz ist ein Thema, was du immer wieder auch in Interviews betonst, dass ihr euch dagegen als Theater und du als Intendant einsetzen willst. Welche Rolle spielt denn Kultur in diesem Kontext von Herausforderungen in Gesellschaft und was kann Kultur leisten und was kann Kultur aber vielleicht nicht leisten?
Also angetreten als Weltverbesserer oder Weltveränderer oder so, würde ich heute sagen, natürlich können wir es nicht wirklich verändern. Wir können auch keine Lösungsvorschläge machen oder Lösungen anbieten wirklich. Was Kultur kann und das kann es kann Kultur besser als fast alles andere, ist Türchen, Fenster in den Köpfen der Menschen zu öffnen und dadurch den Menschen neue Kräfte zu geben oder die Möglichkeit zu geben, Kräfte zu entwickeln, die man braucht, um gegen, mein erstes ist Fundamentalismus, Sexismus, Antisemitismus, Intoleranz etc. Kräfte dagegen zu entwickeln, weil ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das ist nicht die Frage, dass man ihnen Worte in den Mund legt und sagt, pass auf, ihr müsst das und das denken und so handeln. Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, bleiben wir wach? Sind wir aufmerksam? Spüren wir eigentlich? Das ist ja auch unsere Diskussion, auch mit mir als altem Mann muss die Diskussion ja geführt werden. Bin ich mir in meiner Diktion eigentlich immer bewusst oder unterlaufen mir, und das tun es tatsächlich, auch mal irgendwelche Seitenhiebe, die ich austeile oder die Art, wie ich mit anderen Leuten spreche, wo mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, ey, das sagt man heute nicht mehr oder das ist nicht in Ordnung oder so. Also meine Kinder können mich da oder auch meine Frau kann mich darauf aufmerksam machen und ich muss dann mich kurz schütteln und denken, stimmt, habe ich tatsächlich auch nicht drüber nachgedacht. Weil das noch so in unserer Sozialisation unhinterfragt immer gewesen ist.
Also heißt das, dass Kultur zur Selbstreflexion anregen soll?
Definitiv. Definitiv überhaupt zur Reflexion. Und ich glaube, mehr nicht. So wie ein gutes Buch auch. Wie letztlich auch eine gute Musik. Und gut ist ein relativer Begriff, der ist natürlich auch sehr subjektiv. Das ist gar keine Frage. Also ich würde auch zwischen E und U in dem Punkte gar nicht so sehr unterscheiden. Es gibt einfach Sachen, die sind nur doof. Punkt. Und es gibt Sachen, die sind nicht witzig. Ich glaube, dass Komik aus der Not geriert und nicht aus keine Ahnung, dass das Glas umfällt, ist an sich nicht komisch. In einem bestimmten Moment natürlich wahnsinnig.
Ja, ja, klar. Genau, der Kontext und das Setting ist das Entscheidende. Ja. Ne?
Und ich glaube, dass es wirklich aus der Not passiert. Das heißt, an eine Komödie heranzugehen, heißt immer das Drama zu suchen und zu suchen, was ist eigentlich der ernsthafte Kern der ganzen Debatte.
Heißt das aber vielleicht auch im Umkehrschluss, wenn wir sagen, Kultur regt zur Selbstreflexion an, Kultur macht uns in einer gewissen Form aber auch gedanklich auf und damit auch widerständig, dass uns gerade in diesen letzten anderthalb Jahren, in denen Menschen weniger Kultur erfahren konnten, uns das genau gefehlt hat vielleicht und auch diese Aufnahme von aktuellen Strömungen in Gesellschaft gefehlt hat und damit auch so ein Diskussionsort?
Definitiv. Das glaube ich ganz sicher. Natürlich ist sehr, sehr viel viral passiert und es ist ja auch unglaublich viel gemacht worden und gestreamt und getan. Und dennoch ist es der große Unterschied zu dem Moment, dem Live-Moment, dem wirklich letzten öffentlichen Ort, den man da gemeinsam hat in dieser direkten Interaktion. Ich glaube dass die große Problematik heute ist, dass unsere Smartphones funktionieren ja über das System. Ich habe eine Antwort im Kopf und ich suche nach der richtigen Frage und die Kiste gibt uns jede Frage, die wir suchen. Und wenn ich das dreimal gemacht habe, dann ist der Algorithmus hergestellt. Und dann macht das Telefon oder das Smartphone genau das, mich immer weiter in diese Richtung zu befeuern. Und ich habe ja in den letzten 2 Jahren auch Diskussionen mit den verrücktesten Gedankengängen geführt.
Hast du da ein Beispiel?
Naja, ich meine, die ganzen Verschwörungstheorien und so, und die passieren dann auch im Freundeskreis. Und das hat natürlich viel mit Ängsten zu tun. Das hat auch viel mit einfach einer Desinformation zu tun. Und dann eben einer, ich sag mal, gesteuerten, extremen oder Fehlinformation, weil alles aus der gleichen Richtung kommt. Und wenn ich sage, Corona gibt's doch gar nicht oder Corona wird doch überbewertet und. Die Möglichkeit, dafür selbst wissenschaftliche, fundierte Wissenschaftler, ich habe selbst mit jemandem, der Arzt ist und einer Psychologin, diese Diskussionen geführt und die waren also absolute Corona-Leugner und also bis so weit, dass sie so weit gegangen sind, dass sie ihren Job im Krankenhaus aufgeben mussten, weil sie gesagt haben, wir werden uns nicht impfen lassen, wir glauben, dass die Impfungen uns alle umbringen werden und so. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, das ist ihr gutes Recht und das sollte auch ihr gutes Recht sein. Die Angst ist etwas, die kann man versuchen, dem anderen zu nehmen, aber man kann sie ihm nicht absprechen.
Das bedeutet aber auch, wenn wir ins Theater gehen, wenn wir Kunst und Kultur in jeglicher Form konsumieren, werden wir ja auch konfrontiert mit Perspektiven, die vielleicht nicht meine sind. Anders als eben das, was du beschreibst bei Google, bei Yahoo, egal welcher Suchmaschine, gebe ich eben genau die Frage ein, die ich auch hören will und die Antwort, die ich hören will. Und im Theater und in Kunst und Kultur erlebe ich eben neue Perspektiven, auch die nicht meine sind, über die ich eben dann am Ende auch nachdenken muss und mich reflektieren muss und auch am Ende idealerweise vielleicht auch positionieren muss. Und das ist, glaube ich, wirklich das Einmalige und das Wichtige ja auch in der Gesellschaft und ein ganz wichtiger Mechanismus damit auch.
Eine Sache wollte ich noch gerne sagen. Ich traf, bevor ich mein Amt antrat als Intendant am Renaissance-Theater, ging ich mit Horst Villon, meinem Vorgänger, zusammen und wir trafen uns mit dem Dr. Lederer und mit unserem Kultursenator. Und da war ein Teil des Gespräches auch, wie schaffen wir wieder dieses Schulsystem, dieses Schultheatersystem wieder besser zu etablieren. Das heißt, es gab wohl in früheren Jahrzehnten tatsächlich diese Möglichkeit, dass Schüler regelmäßig ins Theater geschickt wurden, auch sozusagen als Teil der Schulstunden, des Schulalltags.
Ich habe das noch erlebt, ja.
Ja. Für auch einen kleinen Preis und sozusagen auch subventioniert in dem Sinne und so. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, dass das wahnsinnig, wir erleben jetzt peu à peu, weil wir versuchen jetzt an die Schulen ranzukommen. Wir versuchen die Schulen einzuladen. Wir versuchen die Schulen auch für bestimmte Themen, die wir im Theater behandeln, zu interessieren und nicht nur die Abiturklassen, die sich möglicherweise mit Literatur wie Shakespeare oder sowas auseinandersetzen, sondern wir haben so eine Produktion Hedwig and the Angry Inch zum Beispiel. Das ist topmodern, Berlin quer, da ist alles drin. Und wir merken, wenn dann da Schulklassen sind, geht dermaßen die Post ab und da ist danach ein Gesprächsbedarf und da wird das finde ich wahnsinnig wichtig. Das muss unbedingt in so einer Stadt wie Berlin sowieso, aber eigentlich nationweit gefördert und befördert werden.
Total. Und ich glaube, das ist im Prinzip dieser Wunsch ein perfekter Endpunkt für unser Gespräch, weil ich glaube, junge Menschen dafür zu begeistern, in diese Auseinandersetzung zu kommen, das auch zu erleben, ist, glaube ich, was total Wichtiges. Und wir würden uns das auch wünschen. Wir haben auch Erfahrungen gemacht, in denen wir eben mit Theatern zusammengearbeitet haben und wo sich eben dann politische Bildung und Theater treffen. Und das hat zu unglaublich tollen Austausch- und Resonanzräumen bei jungen Menschen geführt und können das also nur ganz, ganz dick unterstreichen. Und ich kann nur ganz dick unterstreichen, dass ich mich ganz herzlich bei dir bedanke, Gutbert, wirklich für dieses tolle Gespräch, für diese tiefen Einblicke in deinen Werdegang, aber eben auch in die Überlegungen des Theaters, in den Umgang mit Corona und auch den gesellschaftlichen Herausforderungen. Also wirklich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber, und das wissen unsere ZuhörerInnen, kann ich dich noch nicht ganz entlassen, denn wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde zum Abschied.
Genau.
Abschluss. Und zwar sind das vier Fragen und du darfst einfach ad hoc darauf reagieren. Und die erste Frage ist, lieber auf der Bühne oder hinter der Bühne?
Das geht nicht so schnell, beides.
Dann, wir haben schon über den Sommer am Anfang gesprochen, aber dein Sommergetränk ist ...
Rotwein.
Wenn du dein Leben verfilmen würdest, welcher Schauspieler, welche Schauspielerin sollte dich spielen?
Vielleicht eine Frau.
Und für welche drei Dinge im Leben bist du besonders dankbar?
Ja, ich bin besonders dankbar für meine Familie, definitiv. Für meine Frau und meine Kinder, weil das ist etwas so Ungeahntes, was da einem plötzlich zustößt. Und die Bereicherung, speziell auch durch die Kinder, ist eigentlich nicht zu toppen. Was haben wir? Drei, soll ich sagen?
Drei, aber vielleicht machen wir da auch einfach den Punkt, würde ich sagen. Ich glaube, mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Gutbert, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und euch, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen hast. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer.
Bis dann. Alles Gute.
Ciao.
Tschüss.